Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Kunterbunte Bücherreisen. Mein Name ist Nadine und zu Gast habe ich heute Kerstin Gröper. Sie ist die zweite Vorsitzende vom Homer Historische Literatur e.V. und Autorin. Hallo Kerstin, wie geht's dir?
Hallo Nadine, mir geht's super. Ich bin schon den ganzen Tag aufgeregt wie Bulle.
Ja, das kenne ich. Das kommt mir total bekannt vor. Möchtest du zum Einstieg mal erzählen, was der Homer überhaupt ist? Also Homer Historische Literatur e.V.
Genau, also wir sind eine Vereinigung von Autoren, die historische Romane schreiben. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den historischen Roman wirklich auch zu fördern. Unter anderem mit der Vergabe eines Preises, der Goldene Homer. Der wird ausgegeben für den besten historischen Roman eines Jahres, sowie natürlich noch einen silbernen und den bronzenen Homer. Und also das ist eigentlich die Hauptveranstaltung jedes Jahr, dass eben dieser Buchpreis vergeben wird. Aber natürlich fördern wir auch den historischen Roman, indem wir Lesungen zum Beispiel anbieten, was jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich durch Corona extrem schwierig war. Das haben wir nicht machen können. Aber es geht auch um interne Fortbildungen für die Autoren, um eine Gemeinschaft, sich auszutauschen. Weil als Autor hockt man ja doch oft alleine vorm PC. Und da ist dann schon auch so ein bisschen auch der Wunsch da, sich ein bisschen auch auszutauschen oder sich bei Recherchen zu unterstützen. Oder einfach zum Beispiel, wir machen gerade mit der Heike Stepprath so eine Fortbildungsreihe über Social Media. Was muss ein Autor da Minimum wissen zum Beispiel? Ja? Oder wie gehe ich
Gutes
mit
Thema.
Oder so eine Sachen. Also das ist endlos. Also solche Dinge. Also genau.
Und diese Fortbildung macht ihr wahrscheinlich online aktuell, ne?
Im Moment machen wir sie online, aber wir hoffen tatsächlich, dass es im Oktober endlich wieder eine Preisverleihung in Ingolstadt vor Ort gibt, wo dann auch die 10 Bestnominierten eingeladen werden, wo dann vielleicht auch wieder Leser kommen können und Blogger kommen können, weil das sind natürlich tolle Bücher, die da auch immer so einen Preis gewinnen und dass man das mal endlich wieder in real machen können. Wir wollten jetzt eigentlich zur Leipziger Buchmesse eine große Lesung machen in der Hubertusburg. Ist ja auch alles wieder abgeblasen worden. Also für Autoren ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, mit den Lesern in Kontakt zu treten. Ja, das ist schlimm.
Ja, dafür braucht man dann Social Media.
Da brauchen wir ganz dick und fett Social Media, genau.
Ja. Was macht ihr denn noch außer Veranstaltungen? Ich stelle mir so vor, dass ihr vielleicht euch irgendwo trefft und, ich meine, gut, das geht ja jetzt online auch nicht, aber wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Quatschkreis macht oder so, dass ihr
doch,
miteinander...
Machen wir. Also es gibt regionale Treffen,
genau,
wo man dann sich zum Kaffeetrinken mal trifft und so. Sowas findet im Moment auch online statt. Wir haben zum Beispiel bei Facebook haben wir unsere Seite Homer Historische Literatur und auch unseren Lesertreffpunkt. Da sind über 500 Leute schon drin, die uns regelmäßig folgen. Und da gibt es dann zum Beispiel, hatten wir jetzt im Dezember unser Weihnachtsrätsel, wo es dann Bücher zu gewinnen gab von den Autoren, natürlich signiert und mit irgendwelchen schönen Goodies dabei. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob wir das nicht noch ausbauen, dass man vielleicht auch mal dann Online-Lesungen zum Beispiel könnte man anbieten. Es gibt ja auch Themen, die man als Autor also für das Publikum anbieten kann. Zum Beispiel wollen wir jetzt im März eine Fortbildung machen, die auch für Leser interessant ist, übers Mittelalter. Also das ist natürlich zum Beispiel interessant für die Autoren, die auch über Mittelalter schreiben, aber auch für die Leser. Also das könnte man dann öffentlich auch anbieten, sowas. Ich werde einen Vortrag halten zum Beispiel über indigene Protagonisten, Do's und Don'ts, was man da schreiben soll zum Beispiel. Also das ist vielleicht auch mal für die Leser interessant oder indianische Spiritualität. Das hatte ich auch öffentlich angeboten. Das war ganz interessant. Also einfach alles, was möglich ist, um mit dem Leser in Kontakt zu treten. Ja.
Und wie komme ich jetzt, wenn ich zum ersten Mal vom Homer höre, überhaupt an diese Veranstaltung dran? Weil man kann auf die Homepage gehen wahrscheinlich und gibt es da einen Unterpunkt, wo ich nachsuchen kann oder ein Newsletter abonnieren oder Wie kann ich mir das vorstellen?
Auf der Homepage ist eine gute Idee, das haben wir da noch gar nicht gestellt, sondern wir haben es tatsächlich auf Facebook geteilt, in diese Lesergruppe rein oder eben über Facebook auf die Seite tun wir es dann drauf. Und die, oder zum Beispiel gibt
Als
eine sehr große,
Veranstaltung dann.
ja genau, oder es gibt zum Beispiel eine sehr große Gruppe, die heißt auf Facebook Historische Literatur einfach nur. Und da ist einer der Admins, ist der Nick, der mag uns sehr gerne. Da haben wir zum Beispiel auch angeleiert, dieses Freitagabend mit Autor. Und das waren ursprünglich nur Autoren von Homer. Also das ist von uns initiiert worden. Und inzwischen ist es aber so, dass dann natürlich auch andere Autoren, die historische Romane schreiben, eben teilnehmen. Und in die Gruppe würden wir dann sowas zum Beispiel auch posten, weil da einfach die Leute sind, die sich dafür interessieren.
Und bei Instagram wahrscheinlich auch.
Ja, haben wir auch einen Account.
Ah, okay. Und da wird das dann auch publiziert, dass die Leute, die nur bei Instagram sind, das dann auch
Genau.
finden können. Ah, okay. Gibt es denn Newsletter vom Homer?
Nein, haben wir noch keinen. Also wir haben eine Homepage, da sind auch News drin. Zum Beispiel jetzt im März den Vortrag, den wollen wir ja öffentlich halten. Der würde dann da reingehen. Oder wenn jetzt zum Beispiel die Shortlist verkündet wird für den besten Roman 2021. Sowas würde dann zum Beispiel auf der Homepage sein. Wenn zum Beispiel Autoren von uns ein neues Buch haben, kommt auch immer als Neuheit auf die Homepage, wird aber auch auf Facebook geteilt. Das ist natürlich wichtig, ja, wenn dann, es erscheinen eigentlich relativ viele Neuheiten von uns, ist mir aufgefallen. Also ich bin irgendwie andauernd hinterher, schick uns mal, du hast ja schon wieder ein neues Buch, dass wir das auf die Homepage tun und auf Facebook teilen. Also wir haben echt fleißige Autoren, ganz toll.
Wer ist dann zum Beispiel Mitglied?
Die Heidrun
Du?
Öst zum Beispiel, die Elin Kaster, die Ini Lorenz, der Ralf Dorweiler, der Udo Weinbörner, also
Das sind ja alles bekannte Namen. Das
alles
klingt schon mal
bekannte
gut.
Namen. Die einzig Unbekannte bin ich.
Ja,
Oder
das
nicht
kann
so
sich ja auch
bekannt.
noch
Das
ändern.
liegt aber daran, dass ich in der Nische schreibe, aber im Moment schreibe ich auch ganz was anderes, was über deutsche Geschichte. Und da hoffe ich, dass ich mal aus meiner Nische da so ein bisschen rausgucke.
Oh, das klingt auf jeden Fall schon mal interessant.
Ja.
Ja, dann, wie wird man denn Mitglied? Wahrscheinlich einfach über einen Mitgliedsantrag und
Richtig, über
momentan.
die, also richtig, Homepage ist der Button Mitgliedsantrag. Im Moment ist es so, dass man mindestens ein Buch bei einem Publikumsverlag verlegt haben sollte. Aber wir nehmen inzwischen auch Fördermitglieder auf, also zum Beispiel Blogger oder die uns einfach gewogen sind.
Okay. Ja, das konnte ich aus der Homepage nicht rauslesen. Aber das ist ja interessant. Okay.
Genau. Also das landet ja dann beim Vorstand und dann reden wir drüber und nehmen auf oder nicht. Und wir wollen es eigentlich erweitern, dass da mehr auch aufgenommen werden können, weil es geht ja auch um den Kontakt zu den Lesern.
Ja, das finde ich immer total wichtig, dass man, also ich als Blogger finde es sowieso wichtig, dass man mit den Autoren in Kontakt kommt, weil man einfach mehr über die Bücher erzählen kann, wenn man so ein bisschen weiß, wie die ticken. Ich
Ja.
finde es immer schwierig, man liest ein Buch und ja, kennt die Person dahinter nicht. Und so kann man vielleicht auch sagen, ach ja, das ist, keine Ahnung, typisch für den, kann man vielleicht nur sagen, wenn man denjenigen besser kennt, aber ich finde solche Aktionen immer gut.
Ja, und das wollen wir eben auch. Also der Vorstand ist im Oktober neu gewählt worden und das haben wir uns eben wirklich auf die Fahne geschrieben. Und da bewegt sich auch ganz viel. Aber einige Dinge müssen tatsächlich auch im April, ja, im April ist unsere große Mitgliederversammlung und da haben wir eben ein paar Punkte angestoßen, die wir da mit den anderen, mit den Mitgliedern besprechen wollen. Das muss ja von allen abgesegnet sein.
Du hast vorhin diesen Leserkreis erwähnt. Wie kommt man da dran? Auch über die Homepage oder über Facebook?
Ja, also dieser Lesertreffpunkt, das ist eine Gruppe. Also
Ach
der
so.
heißt, genau, Homer historische Literatur Lesertreffpunkt.
Die habe ich
Genau.
tatsächlich noch nicht gefunden. Dann suche ich gleich
Ja,
erstmal.
lade ich dich ein. Kein
Ja,
Problem.
so.
Genau. Genau. Und meistens ist es tatsächlich so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein Adventsspiel machen, ja, dann wird ja jeden Tag irgendein Buch verlost von irgendeinem Autor und der tut es natürlich schlauerweise dann auch auf seiner Seite posten. Und auch durch sowas werden dann zum Beispiel die Leser von diesem Autor auf unseren Lesertreffpunkt aufmerksam, wollen das Buch natürlich gewinnen und vor allen Dingen signiert gewinnen.
Ja.
Und die kommen dann in diesen Lesertreffpunkt. Und plus, dass es eben auf der Homer Historische Literatur haben auch eine Seite, wo eigentlich auch der Grad der Verbreitung größer ist. Also das merken wir deutlich. Im Lesertreffpunkt tut man ja doch eher mal die Leute vorfinden, die sich da angemeldet haben. Auf der Seite wird es einfach weiter ausgetragen. Genau. Oh, okay. Aber das ist neu, da haben wir jetzt erst angefangen mit.
Ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht da. Also, das ist ja gar nicht ganz uninteressant.
Vor allen Dingen, wenn man sich für historische Romane interessiert.
Ja.
Also wir haben wirklich viele Autoren und auch wirklich gute Bücher auch. Also wenn sich jemand für Fantasy interessiert, ist
dann
er
ist
vielleicht
nicht
ganz günstig aufgehoben. Aber wer sich für solche Bücher interessiert, dann da findet er, das sind auch ganz oft so Kommentare, boah, kenne ich noch gar nicht und toll und muss ich mir sofort holen oder so. Also die Leser kommen da schon auch hin, um sich zu informieren.
Ja, ich kenne das. Ich mache das ja auch so.
Genau.
Ich habe unzählige Instagram- und Facebook-Seiten abonniert, damit ich immer neue Sachen mitkriege. Aber bei der Flut an Büchern ist es nicht einfach.
Nee, das stimmt.
Man muss da schon genau gucken. Also ich meine, mehr als, keine Ahnung, 6, 7 Bücher im Monat sind halt einfach nicht drin. Schaffe ich nicht. Gehe ja auch noch arbeiten. Ich wollte noch mal fragen bezüglich der Preisverleihung.
Ja.
Wann wird denn die Shortlist veröffentlicht?
Der Plan war jetzt zur Leipziger Buchmesse. Die findet ja nicht statt, aber irgendwann zwischen dem 17. und 20. März wird die Shortlist verkündet.
Ah, okay.
Genau. Und das wird jetzt online wahrscheinlich passieren.
Okay, und das findet man dann auf der Homepage wahrscheinlich.
Auch auf der Homepage, Facebook, im Lesertreffpunkt. Das wird wahrscheinlich auch weitergeteilt. Dann zum Beispiel bei historischen Romanen oder so. Die Autoren werden es teilen. Sonst schimpfe ich sie nämlich alle. Das muss geteilt werden. Nee, also. Und das sind auch wieder tolle Sachen. Also da sind bestimmt wieder tolle Sachen mit dabei. Sind ja wirklich ein paar gute Bücher auch wieder erschienen.
Ja.
Und Schiefe zum Beispiel, der ist, glaube ich, ausgezeichnet worden, auch schon mit dem die Kinder von Nebra zum Beispiel.
Ja, ich habe kürzlich, wie hieß das Buch nochmal, die Mission des Kreuzritters gelesen. Das hat mich ja sowas
so umgehauen. Das ist neu jetzt, genau.
Ja, ich mag weder die Zeit noch das Thema, aber ich keine Ahnung, warum ich das gelesen habe, aber ich fand es richtig gut.
Gut, wunderbar.
Ja, manchmal experimentiere ich ein bisschen. Genau, das nächste, die Preisverleihung ist im Oktober, hast du gesagt, ne?
Ja.
Dazwischen muss ja irgendjemand überlegen, wer ist jetzt der Gewinner? Da gibt es eine Jury, habe ich gelesen. Wie stellt die Jury das denn fest, wer jetzt der Gewinner wird?
Ich bin jetzt mit der Juryarbeit nicht so involviert. Das macht bei uns die Carmen Meyer. Die hat eben ihre Jury, die lesen die Bücher. Und das ist ähnlich, ich bin selber auch Mitglied bei Delia, die Liebesromanautoren. Und da war ich schon 3-mal in der Jury. Und da haben wir es tatsächlich so gehabt, und das ist bei Homer ähnlich, dass man eine Bewertungsliste hat. Also dass es einfach Kriterien gibt und nach diesen Kriterien werden Punkte vergeben. Und zum Schluss addiert man praktisch einfach alle Punkte und dann hat man ja eine Liste. Also was weiß ich, 135 Punkte, 127 Punkte, 105, also und wer die meisten Punkte hat, hat praktisch den goldenen Homer gewonnen. Genau, also es geht nach einer, und oft sind die Punkte auch sehr nah beisammen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also weil wirklich viele Bücher einfach auch richtig gut sind. Und das war bei Delia auch, also dass ich zwischen dem 1. und dem 10. Platz, also das war gar nicht so viel Punkteunterschied. Das waren wirklich tolle Bücher. Also da war es dann so eine winzig Kleinigkeit. Oder dass dem einen die Liebesgeschichte ein bisschen mehr gefallen hat und der andere fand die nicht so gut. Und also es lost sich immer irgendwie aus. Das ist ganz interessant. Also ich finde auch, in der Jury auch zu arbeiten, das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, weil man einfach auch mal so sieht, was ist gerade in so auf dem Markt. Ja?
Ja.
Also mal zu lesen auch, was machen andere. Es ist auch relativ leicht gewesen zu sagen, man muss ja jetzt da nicht 150 Bücher lesen, sondern man merkt ja relativ schnell nach 30, 40 Seiten, ist es überhaupt preiswürdig oder nicht. Also ja. Wenn da schon auf den ersten Seiten 50 Rechtschreibfehler drin sind, dann ist es nicht preiswürdig. Ja? Ja. Kann man sagen, tut mir leid, ist nett geschrieben, aber also bitte Lektor nochmal drüber gehen. Ja? Aber es sind wirklich, oder auch eben, dass man eben merkt, es soll ja ein Liebesroman zum Beispiel gut bewertet werden und die Liebesgeschichte bleibt aber zu sehr im Hintergrund. Also dann kann man das Buch nicht als besten Liebesroman dann geben. Und bei historischen Romanen ähnlich. Also da wird sicherlich, die Recherche wird bewertet, der Spannungsaufbau, Authentizität und solche Dinge, sprachlicher Stil. Ja, wenn zum Beispiel in einem historischen Roman wahnsinnig viele Anachronismen vorkommen, also Dinge, die in diese Zeit überhaupt nicht reinpassen. Zum Beispiel das Wort Baby, das ist ein modernes Wort. Also früher hieß das Säugling oder sowas, ja. Mhm. Dann würde das sprachlich dann zu Abzügen führen.
Ah, okay. Das
ist eigentlich dann ganz spannend. Also die Bücher, die da ausgezeichnet werden, kann man guten Gewissens lesen.
Gut zu wissen. Weißt du, wie viele Bücher im Jahr eingereicht werden?
Nee, das weiß ich nicht.
Kannst auch nicht schätzen wahrscheinlich, ne?
Na, das weiß ich nicht. So 100, also das muss ich jetzt echt raten. Ich glaube, ich habe es gewusst, aber waren es vielleicht 120, 130? Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Und reine historische Romane.
Ja.
Über 100 auf jeden Fall.
Ich habe ein bisschen gelesen zum Bewerbungsprozess, dass ein Autor, ich glaube, das Buch musste in diesem Jahr oder im letzten Jahr 2021 veröffentlicht sein. Und bis 1930, glaube ich, ne, ist Stichpunkt, also rückwärts, sage ich mal. Ja. Könnte ich denn zum Beispiel auch sagen, ach, das Buch von dem und dem fand ich toll, das werde ich doch mal einreichen, oder kann das nur der Autor selbst?
Nein, der Verlag.
Ach, der Verlag muss das machen. Ich dachte, ein Autor macht das.
Okay. Nein, der Verlag. Mhm. Ah, okay. Wenn der Verlag das möchte, es gibt es manchmal, dass dann die Autoren oder jemand anschreibt, Mensch, ist das ein tolles Buch, einreichen. Dann würde die Juryvorsitzende zurückschreiben, bitte wende dich an deinen Verlag, damit er das Buch einreicht.
Ah, okay. Dann habe ich das total falsch verstanden wahrscheinlich. Das ist bei Self-Publishern dann ja auch nicht so einfach, ne? Aber die können es ja wahrscheinlich dann selbst machen, weil die haben ja keinen Verlag. Die können ja nicht über Books on Demand oder so einreichen. Die werden das ja nicht machen.
Ich weiß nicht, ob Self-Publisher zugelassen sind.
Ah, okay. Mhm. Da habe ich nämlich jetzt auch ein paar richtig gute entdeckt in der letzten Zeit. Also da muss ich wirklich mein Mindset ein bisschen ändern.
Ich kenne tatsächlich Autoren, die auch wirklich gut schreiben. Mara Wolf zum Beispiel, die sich entschieden hat, ihre Bücher inzwischen selbst zu publizieren.
Das habe ich auch schon öfter gehört.
Ja, das ist eine ganz bewusste Entscheidung manchmal, weil die sagen, das Buch läuft beim Verlag unter ferner Liefen, ich bin der Mitlist und das lasse ich nicht mehr mit mir machen und ich mache es lieber selber.
Habe ich auch schon öfter gehört.
Ja, also das ist gar kein, also ich würde sagen, Self-Publisher ist gleich schlechteres Buch, das stimmt überhaupt nicht mehr, sondern das ist ganz oft eine ganz bewusste Entscheidung von Autoren.
Ja, aber es ist wirklich schwer rauszufinden, welche gut sind und welche nicht gut sind, finde ich. Weil man kennt die Autoren zum größten Teil gar nicht. Man sieht dann, okay, das ist jetzt irgendwie ePubli oder sonst irgendwas oder ePubli, wie auch immer sie heißen. Und woher weiß ich jetzt, ob die gut sind oder nicht? Ich kann nur reinlesen und hoffen, dass es gut ist.
Ja, aber ich meine, wenn es ein E-Book ist, kann man ja reinlesen. Also, dass man erstmal guckt, passt der Klappentext, interessiert mich das Thema. Und auf den ersten Seiten, finde ich schon, kann man schon sehen, ist das gut geschrieben oder nicht? Oder strotzt es vor Rechtschreibfehlern? Also ist es wirklich nur hochgeladen worden oder nicht? Oder ist es bearbeitet worden? Das fällt ja auf den ersten Seiten schon auf.
Ja, das stimmt auch.
Genau. Und es ist halt auch zum Beispiel, wenn da jetzt, also wenn man sich jetzt für historische Romane interessiert, ja? Und dann findet man was über Ägypten bei einem Self-Publisher. Kann ich sofort sagen, der hat einfach keinen Verlag gefunden. Oder zum Beispiel Römisches Reich. Weil das gerade kein Trend ist. Ja, da machen die das. Dann lehnen Verlage das ab. Genauso wie mit meinen Büchern. Indianer ist im Moment überhaupt kein Trend. Da wird jedes Manuskript würde da abgelehnt werden. Ganz selten, dass mal was genommen wird. Und Und dann gehen die halt. Mein Mann, der liest gerne zum Beispiel so eine Serie, handelt in Carnuntum. Toll geschrieben, super. Historischer Roman, der hat keinen Verlag gefunden für dieses Thema.
Schlimm.
Und der frisst, mein Mann liest eigentlich gar nicht viel, aber die Bücher frisst er. Der sagt, das ist so toll geschrieben und das ist so plastisch und man ist da voll mit dabei. Und der Autor hat keinen, weil es kein Trend ist. Also immer wieder auch so diese Tendenz, immer ähnliche Dinge zu publizieren
Ja,
und auf Trends
gleiche
zu gehen.
Cover.
Oder immer ähnliche Cover, Katastrophe. Die sehen ja alle gleich aus, diese Bücher. Aber das
Oder auf
ist halt
dem
so.
Klappentext hinten liest sich wie sowieso, dass man direkt denkt, ach ja, dann könnte ich das ja lesen. Ich fand das Buch ja auch schön. Und dann ist es völlig anders.
Ja.
Es hat nur die Gemeinsamkeit, dass es zwei Hauptcharaktere gibt, die sich nett finden oder irgendwie so.
Ja, wird ganz bewusst gemacht. Und das liegt aber auch an diesen Algorithmen von Amazon, dass dann eben auch Cover, die ähnlich sind, dann promotet werden. Das heißt, die Verlage beugen sich diesem Algorithmen von Amazon und es entsteht eigentlich nichts Eigenes mehr. Oder diese Marketingabteilungen, die gehen gar kein Risiko mehr ein, ja? Weil sie sagen, wenn das ein Flop wird, dann haben sie eine Rechtfertigung und sagen, wieso, das andere Buch ist doch auch gut gelaufen. Oder dass man sich Bestseller aus Amerika einkauft, weil man dann sagen kann, in Amerika ist gut gelaufen, Mai, und hier haben wir halt Pech gehabt. Aber die Rechtfertigung von diesen Marketingstrategen ist da, dass sie sagen, das ist so ähnlich, also kann's ein Erfolg werden, ja. Und ich finde diese Nischen oder diese einfach so diese Diamanten, die man eigentlich zwischendurch mal findet,
Ja.
findet man tatsächlich dann bei Self-Publishern.
Ja, das stimmt.
Also da ich kann da wirklich nur sagen, seid so offen, einfach guckt, interessiert das Thema, ist es mal was anderes? Es kann immer ein Zeichen dafür sein, dass es aus dem Grund dann von einem größeren Verlag abgelehnt wurde, weil es eben gerade nicht in diese Produktschiene passt. Und wenn man die ersten Seiten angelesen hat, hat man eigentlich sofort einen Eindruck, taucht man ein in die Geschichte? Mehr will ich doch gar nicht.
Nee, das ist das Hauptziel.
Das ist doch das. Und wenn ich,
Zumindest bei
und, und
mir.
wenn ich, und wenn ich, und wenn ich, und man hat bei jedem E-Book hat man eine Leseprobe und dann kann man reinlesen und wird man reingezogen oder nicht. So, da kann doch gar nichts schiefgehen.
Ja, das stimmt. Obwohl ich glaube, dass, ich sag mal, Leute, die Blogger lesen, ja deutlich mehr als, soll ich jetzt mal sagen, normale Leute. Klingt jetzt auch doof. Meine ich jetzt nicht so, aber die gucken ja eher auf die Bestsellerlisten und was liegt im Buchladen aus und da li liegen halt keine Self-Publisher. Das ist, man muss das wirklich über Empfehlungen machen, denke ich. Also ich
Ja.
empfehle die tatsächlich auch weiter, wenn ich irgendwas gut finde, an Freunde, die auch lesen und hoffe, dass sie dann vielleicht auch mal reingucken und sich nicht abschrecken lassen von, den kenne ich gar nicht.
Ich finde das manchmal schade direkt. Bin ja auch in so Gruppen drin, wie Bücherwürmer oder so. Und es wird immer nur über die gleichen Bestseller geredet.
Genau, ja.
Oder im Buchhandel liegen überall die gleichen, zwischen Travemünde und Oberaudorf liegen die gleichen Bücher, ja.
Ja,
Und
genau.
da geht zu viel unter. Also da gehen viele, viele Dinge, die mal über ganz was anderes schreiben, oder es werden ja auch Autoren fast nicht mehr aufgebaut von Verlagen. Ja,
Okay.
das ist nach einem halben Jahr ist der weg und entweder es war ein Erfolg, dann wird vielleicht noch mal was nachproduziert oder aber immer in der gleichen Schiene, dass dann Autoren auch immer wieder das Gleiche schreiben müssen, um die Leser, diese Lesererwartungen zu erfüllen. Ja,
Ja, oder
also
sie
deine
nehmen
Bücher sind zum
Pseudonym
Beispiel
an.
komplett anders. Jedes Buch ist komplett anders und hat eine andere Stimmung. Da
Ja.
würde sich jeder Verlag die Haare raufen. Meine Agentin raubt. Die rauft sich immer schon die Haare und sagt: Ja, aber Frau Grüpper, jetzt schreiben Sie doch mal das, was ich Ihnen sage.
Nein.
Spannend, jetzt habe ich es gemacht, wehe, die findet das Buch nicht gut. Aber es ist, ja, man ist dann so limitiert, ja. Oder auch zum Beispiel, dass man sofort, wenn man ein bisschen was anderes schreibt, ein anderes Pseudonym braucht.
Ja, genau.
Warum denn? Also,
Ich verstehe es auch nicht.
eine Buchhändlerin hat mal zu mir gesagt: Normalerweise schreibe ich ja über Indianer. Aber ich habe auch mal was geschrieben, Krimi in Italien, weil ich da wahnsinnig gerne Urlaub mache. Ich spreche auch Italienisch. Und dann hatte ich das mal meiner Buchhändlerin des Vertrauens hingelegt. Dann hat die gesagt, ja, es geht jetzt hier nicht so gut, weil die Leute glauben ihnen nicht, dass sie außer Indianer noch was anderes schreiben können. Also
Ach.
die hätte gesagt, ich hätte jetzt für diesen Italien-Krimi ein anderes Pseudonym gebraucht. Wo ich mir denke, hä? Das ist doch ein Handwerk. Also ich kann doch, ich schreibe Kinderbücher, ich schreibe historische Romane, ich schreibe Liebesromane. Es ist ein Handwerk. Warum? Oder den Krimi, also das verstehe ich gar nicht. Aber zum Wiedererkennungswert ist es tatsächlich für den Buchhändler besser, für jedes Genre ein eigenes Pseudonym zu haben. Und manchmal reagieren aber die Leser dann relativ zündig drauf, ja, weil die sich da verarscht fühlen. Ja?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde, wenn ich weiß, da steht Kerstin Grupper drauf, egal welches Genre, weiß ich, okay, ich mag jetzt, wie sie schreibt, dann kaufe ich das einfach. So mache ich das.
Genau.
Manche Pseudonyme kriegt man ja auch gar nicht mit so richtig, wenn man auch nicht drauf achtet.
Ja.
Vor allem, ich sag mal, der Normalleser kriegt das dann gar nicht so wirklich mit. Als Blogger ist man vielleicht auch mal näher dran, weil man in so vielen Gruppen ist und vielleicht auch mal was mitkriegt. Aber ein normaler Leser, der einfach nur im Buchladen geht und sich ein Buch kauft, der kriegt das nicht mit.
Ja.
Habe ich schon oft gehört.
Ja. Aber da habe ich zu wenig drüber nachgedacht. Jetzt bei den Kinderbüchern ist es zum Beispiel egal, weil da wird es über den Verlag verkauft. Aber ich bin jetzt wirklich, wenn jetzt mein neues, jetzt deutsche Geschichte eben rauskommt, weiß ich nicht. Muss ich mit meiner Agentin drüber sprechen, ob ich da nicht tatsächlich ein anderes Pseudonym nehme, weil mein Name eher Kerstin Gröper steht für Indianer. Ja, und ob man das gar nicht ändert. Aber vom Schreiben her, also als Autorin, mein Gott, ob ich jetzt eine deutsche Stadt beschreibe oder die Prärie mit Indianern und Büffeln.
Egal.
Das ist ein Handwerk.
Ja.
Das ist ein Handwerk, einfach, ja.
Darfst du denn schon zum neuen Buch ein bisschen was sagen oder ist es noch völlig geheim?
Nö, ist eine deutsche Geschichte, geht los in den 20er Jahren mit einer Familie in Wehlau, Ostpreußen. Da war nämlich mein Großvater, mein Urgroßvater Bürgermeister. Und auf der anderen Seite in Ostfriesland, in Leer. Und diese beiden Familien, das verwebt sich eben und dann auch eben mit dem Dritten Reich. Fliegerangriffe, die muss dann auch im Sudetenland ein Kind zurücklassen.
Schrecklich.
Boah, also wie kann man als Mutter, also da geht mir schon selber Mutter. Also so eine Geschichte. Es ist angelehnt an meine Familie. Also meine Oma hat tatsächlich ihre eine Tochter zurücklassen müssen und das hat zwei Jahre gedauert, bis sie die wiedergesehen hat. Bis sie die über die grüne Grenze dann da rausschmuggeln konnten. Und das hat mich immer schon fasziniert, was mir meine Oma erzählt hat. Und dann habe ich mir gedacht, das schreibe ich jetzt einfach mal. Also das war, und ich habe viel Unterlagen auch gefunden. Also meine Mutter ist 2019 gestorben und ich habe die ganzen Unterlagen von unserer Familie gefunden und die hatte ich aber vorher überhaupt nicht gesehen gehabt. Die hatte das immer im Keller irgendwie. Und dann habe ich angefangen zu stöbern und habe dann Familienforschung auch betrieben. Und da war alles da, also der Wehrpass von meinem Opa und das Arbeitsbuch und wo er überall gearbeitet hat. Und ich habe dann so festgestellt, der hat das mal sehr geschickt gemacht zu der Zeit, wo er Alkohol gebraucht hat, um damit irgendwie Speck und Fett und Butter und so weiter einzutauschen. Hat er bei einem Likörhandel gearbeitet.
Auch gut.
Oder dann hat er zum Beispiel bei einer Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet und hat über diese Baugesellschaft dann praktisch in Berlin, wo ja nun alles zerbombt war, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung gekriegt. Also er hat es irgendwie immer geschafft, sich und die Familie irgendwie dann nochmal weiterzubringen. Das fand ich also hochspannend. Also das mal zu erforschen. Aber ich habe festgestellt, dass selbst diese ganzen Unterlagen, die ich hatte, nicht gereicht hätten, um jetzt wirklich einen ganzen, so einen Familienroman zu schreiben. Also ich habe viel auch dazu dichten müssen oder Dialoge oder solche Dinge dazu dichten müssen, weil sonst wäre das für den Leser einfach nicht spannend genug. Und das hat so diese Gratwanderung zwischen, was nehme ich daher und was, wo muss ich noch was einfügen, was muss ich meine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Das hat Spaß gemacht, ja.
Das klingt auf jeden Fall genau nach meinem Beuteschema.
Echt? Wunderbar. Ja.
Weißt du schon, wann es erscheint?
Nein, also das ist jetzt mal gerade an dem Punkt, dass es von meiner Seite her fertig ist. Ich lese es gerade noch mit meinem Mann, der immer ein sehr schwieriger Kritiker ist. Er lebt da auch immer sehr gefährlich. Aber bei so ein paar Kritikpunkten hatte er recht, dass er dann sagt, das ist zu schnell, da muss noch was rein, entwickelt das über einen Dialog oder so. Der ist ein kritischer Leser. Und dann geht's an die Agentin.
Das war der erste Teil des Interviews mit Kerstin Gröper. Den zweiten Teil könnt ihr in der nächsten Woche hören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und viel Spaß. Tschüss!